Ja, herzlichen guten Morgen zur Predigt heute an diesem Sonntag. Sie haben es mitbekommen, ihr habt es mitbekommen, in diesem Jahr ist alles anders. So radikale Einschnitte haben wir in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht erlebt. Viele Menschen sind verunsichert und verängstigt. Unsere Bundeskanzlerin hat in ihrer Rede davon gesprochen, die Lage ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Ja, wenn man die Nachrichten hört, kann das eben auch einengend sein und man kommt vielleicht ins Fragen, was hat das mit mir selber zu tun, werde ich betroffen sein oder nicht, komme ich gut darum herum oder werden Verwandte, Freunde von mir vielleicht krank. Ja, und wenn dann Leute betroffen von Corona sind, wie sie kennen, kann man nur erahnen, wie es diesen Menschen ergehen kann. Dann geht es relativ schnell und dann kommen Fragen, vor denen sich jeder Sonntagsschul-Kindergottesdienst-Mitarbeiter fürchtet, nämlich die Frage, wenn Gott gut ist, wie kann er dann so eine Katastrophe, so ein Virus zulassen, warum tut Gott nichts dagegen? Ich möchte darum heute über dieses Thema sprechen, Krisen sinnvoll begegnen. Vier Prinzipien möchte ich uns so mit auf den Weg geben, die uns helfen, ja, da vielleicht einen guten Blick zu bekommen. Das erste habe ich mal so überschrieben, geh mit deinen Gefühlen zu Gott. Also wer in schwierige Situationen kommt, wer gefühlsmäßig hin und her gerissen ist, der muss lernen, damit umzugehen, mit seinen Gefühlen, sie zu äußern. Wieso? Wenn wir es nicht tun, setzen die Emotionen uns zu, sie fordern uns heraus, sie fressen uns vielleicht innerlich auf. Da sind Furcht, Sorge, Ängste, depressive Gedanken, vielleicht auch Zorngefühle, Trauer über das Loch im Herzen, über den Verlust vielleicht von Menschen und eben unter Umständen Enttäuschung über Gott. Denn das Problem ist, wir alle, wir Menschen haben uns unsere Vorstellung von Gott gemacht. Wir haben so in Gedanken, wie Gott zu sein hätte, wie er zu reagieren hätte. Wir stellen uns vor, unser Leben ist vollkommen frei, wir haben die Kontrolle über alles, alles ist sicher, Gott muss es uns gut gehen lassen. Und dann kommt irgendwann eine Enttäuschung, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert, denn so ist Gott nicht. Und wenn Gott dann unsere selbstgemachten Vorstellungen durchbricht, dann kommt es eben manchmal auch zu emotionalen Verwirrungen. Wir sind durcheinandergewirbelt und wissen nicht, wie man damit umgehen soll. Und wenn du dich mal damit auseinandersetzen musst, wirst du feststellen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Gefühlen umzugehen. Man kann sie unterdrücken, wegdrücken. Man kann explodieren oder man sucht sich ein Gegenüber, mit dem man ins Gespräch kommen kann, dem man das sagen kann. Besonders traurig finde ich, wenn manche Christen meinen, dass Gott dann kein Ansprechpartner ist, weil sie eben die Vorstellung hätten, als Christ müsste man immer mit einem strahlenden Gesicht durchs Leben laufen, man dürfte nichts Negatives fühlen, denken oder sagen. Aber das ist nicht die Realität. Im Psalm 62, Vers 9, da schreibt der Psalmschreiber oder fordert uns auf, setzt alle Zeit euer Vertrauen auf ihn, auf Gott, schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Da wird davon gesprochen, dass es in Ordnung ist, zu Gott zu kommen und ihm zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Unser Durcheinander der Gefühle, was wir nicht verstehen, vielleicht auch unsere Enttäuschung über Gott, meine Dinge, die mich verunsichern, all das kann ich Gott sagen. Denn das tröstlich ist, Gott weiß sowieso, was du denkst, darum bist du bei ihm an der besten Adresse. Mach's wie David. David, der Psalmschreiber, der konnte dem Psalm seine Enttäuschung über Gott äußern, wie er Gott falsch verstanden hat. Er kann darüber sprechen, dass er sich im Stich gelassen gefühlt hat. Er spricht über Verzweiflung, über Angst. Und auf der anderen Seite kann David Gott loben und ihm danken und sein Vertrauen zu Gott ausdrücken. Ich finde, das ist eine große Spanne, die Gott uns ermöglicht. Vielleicht so wie der Vater, der mit seiner Tochter alleine ist. An diesem Tag war die Beerdigung seiner Frau und der Mutter des Kindes. Nach einer kurzen, schweren Erkrankung ist die Mutter gestorben. Sie sind die erste Nacht alleine im Haus, also müssen jetzt damit umgehen, dass sie in die Beerdigung war. An diesem Abend nimmt der Vater seine Tochter zu sich mit ins Zimmer, legt sie ins Bett neben sich. Und das Mädchen weint die ganze Zeit. Irgendwann wird es ruhig, weil es den Vater nicht mehr beunruhigen will. Und als der Vater denkt, dass sein Kind eingeschlafen ist, schaut er zur Decke und sagt mit gebrochener Stimme zu Gott, ich vertraue dir, Vater, aber es ist so dunkel. Und dann hört er, wie seine Tochter wieder anfängt zu weinen, weil sie gar nicht geschlafen hat. Er sagt, ich dachte, du hättest geschlafen. Das Mädchen sagt, nein, Papa, ich konnte nicht schlafen, ich wollte nur, dass du schlafen kannst. Und dann sagt das Mädchen zu ihrem Vater, Papa, du hast mir so leid getan, ich habe es wirklich versucht zu schlafen, aber es hat nicht geklappt. Papa, hast du gewusst, dass es so dunkel sein kann? Warum ist das so, Papa? Ich kann dich nicht mehr sehen, so dunkel ist es. Und der Vater nimmt dann seine Tochter in den Arm, zieht sie zu sich, tröstet sie, bis das Mädchen eingeschlafen ist. Und dann ist das für ihn wie ein Bild, dass dieses Mädchen in seinen Arm zur Ruhe gekommen ist. Und dann sagt der Vater zu Gott, Papa, Vater, es ist so schrecklich, dunkel, ich kann dich überhaupt nicht sehen, aber du liebst mich doch auch, wenn es dunkel ist und ich dich nicht sehen kann, nicht? Und das ist für den Vater eine Situation, wo Gott ihm begegnet und ihm Ruhe oder wenigstens das Gefühl gibt, dass er getragen ist, so wie der Vater sein Kind im Arm gehalten hat. Ich möchte dir Mut machen, deinen Gefühlen Raum zu geben, das Gott so mitzusagen, zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Der zweite Gedanke, dass man sich gegen Verbitterung wehrt. Das eine ist, dass man lernen muss, Gefühle auszusprechen. Das andere ist, dass man lernen muss, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Und wir erleben das, dass Menschen das sehr unterschiedlich tun. Also im Hiob wird einmal gesagt, in Hiob 21, Vers 25, jener stirbt mit bitterer Seele und hat nichts vom Glück genossen. Es gibt Menschen, die in der Corona-Krise eben bitter werden. Bitter auf Gott, bitter auf Gesundheitssystem, bitter auf die Umstände, bitter auf das Virus an sich, bitter auf die Welt. Es gibt aber auch Menschen, die wie in Italien auf dem Balkon stehen und gemeinsam singen. Und es gibt die Menschen, die aus Furcht vor Ausverkauf die letzten Rollen Toilettenpapier kaufen und wer weiß was nicht, sich den Keller voll machen. Wie wir mit einer Krise umgehen, entscheiden wir zum Teil selber. Ich kann mich entscheiden, bitter zu werden, oder ich kann mich entscheiden, trotz dem Schweren auch das Gute zu sehen, mich an Gott auszurichten. Ich möchte erstmal so sagen, wenn du dich dafür entscheidest, bitter zu werden, das ist eine schlechte Wahl, denn damit verletzt du dich und auch andere Menschen. Es ist einfach so, du kannst nicht zur gleichen Zeit bitter sein und glücklich sein. Das schließt sich gegenseitig aus. Und deshalb ist es wichtig, eine gute Entscheidung zu treffen. Dass ich mich nicht damit zufrieden gebe. Bitterkeit oder Glück ist letztlich auch ein Stück Entscheidung. Wie gehe ich mit dem Schwierigen um? Auch im Bibelwort in Hebräer 12, da schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs, seht zu, dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden stiftet und durch sie alle vergiftet werden. Der Hebräerbrief weiß, wenn jemand bitter ist, das ist wie ein nasses Handtuch im Wäscheschrank des Lebens, so hat das jemand gesagt. Das steckt alle mit der schlechten Laune an. Und ich möchte dir Mut machen, vielleicht von Joni Eriksen Thaler zu lernen. Die hat als junges Mädchen einen Kopfsprung ins Wasser gemacht, hat sich dann das Genick gebrochen, war querschnittsgelähmt. Und für sie war es zuerst unmöglich, ihr Leben jetzt als Behinderte mit einem liebenden Gott in Einklang zu bringen. Das hat sie durcheinander gewirbelt und sie war erst bitter geworden. Und sie schreibt später, es dauerte 3 ganze Jahre, bis ich diese Bitterkeit überwinden konnte. Bis ich durch liebevolle Freunde und meine Familie wieder den Weg zu Gott gefunden habe. Wieder feststellen konnte, dass Gott mich auch liebte, auch jetzt als behinderter Mensch, als jemand, der querschnittsgelähmt war. Und sie hat gesagt, nur wenige von uns leisten sich den Luxus, vor Gott mit vollkommen leeren Händen dazustehen. Und sie sagte, jetzt als behinderter Mensch, als querschnittsgelähmter Mensch, hatte ich nur leere Hände. Ich konnte Gott nichts mehr geben. Ich war abhängig von Gott. Viele Dinge gab es nicht mehr für mich, schreibt sie. Und vielleicht ist gerade diese Abhängigkeit ein Geschenk Gottes. Und sie sagt, ich werde nie den Punkt erreichen, an dem ich unabhängig bin, wo ich Gott nicht mehr brauche, sondern ich bin mir im Gegenteil jeden Moment meines Lebens seiner Gnade bewusst. Damit will ich nicht sagen, dass Glauben heißt, alles gut zu heißen, was im Leben geschieht. Manche Dinge sind schlecht und wünscht man sich auch nicht und möchte man auch nicht erleben. Und da muss ich auch nicht singen, alles ist wunderbar. Aber der Glaube nimmt eben zur Kenntnis, dass es viel Schlechtes und Unerklärliches in der Welt gibt. Der Glaube schaut auch den Fakten ins Auge und sucht trotzdem den Weg zu Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du nicht zulässt, dass sich in deinem Herzen Bitterkeit breit macht, deine Seele vergiftet, sondern dass dein Herz an Gott ausrichtest, dich an Gott wendest, auch wenn du vieles eben nicht verstehst. Es ist viel besser, Dinge mit Gott durchzustehen, als ohne ihn sich durchwurschteln zu müssen und vielleicht unterzugehen. Der dritte Gedanke, den ich hier mitgeben möchte, lebe als Geliebter oder als Geliebte Gottes. Ich habe mal so eine Geschichte gelesen, wo ein Vater auch mit seinem Sohn zusammensetzt und der Vater dem Jungen etwas über Gottes Größe beibringen will und sagt dem Jungen dann: Lukas, schau mal die Berge an, wer hat die gemacht? Und der Junge sagt mit einem Schmunzeln im Gesicht: ich. Und der Vater sagt: ach Lukas, du weißt doch, Gott hat das gemacht. Und dann zeigt er ihm die Bäume und sagt: Lukas, wer hat die Bäume gemacht? Und der Junge sagt wieder voller Überzeugung, und er weiß auch, er kann seinen Vater ein bisschen ärgern: ich, Lukas hat das gemacht. Und dann zeigt der Vater ihm die Sterne und wieder fragt er ihn: Lukas, wer hat die Sterne gemacht? Und der Junge sagt: Lukas hat das gemacht. Und der Junge war am Abend auch nicht mehr abzubringen von dem Gedanken, dass es anders sei. Am nächsten Morgen kommt der Vater in die Küche, als der Junge sich gerade ein Glas Milch eingeschüttet hat. Die Milch ist umgekippt. Und der Vater fragt ihn: Lukas, hast du die Milch verschüttet? Und dann sagt der Junge etwas Interessantes: nein, das hat Gott gemacht. Finde ich aber ganz raffiniert. Und im Prinzip ist es das, wie wir Menschen oft denken oder handeln. Für Dinge, die gut sind in unserem Leben, sind wir verantwortlich. Das haben wir gemacht. Dass wir erfolgreich sind, groß geworden sind, einen guten Job haben, dass es uns gut geht, das habe ich mir zu verdanken. Aber das, was schlecht in meinem Leben ist, dann suchen wir schnell Entschuldigung und landen eben oft bei Gott. Oder Gott wird es in die Schuhe geschoben. Aber ich möchte sagen, weißt du, was wirklich Taten der Liebe Gottes sind, was Gott wirklich gemacht hat? Wenn zum Beispiel eine Familie ein Kind bekommt, das ist ein Wunder Gottes. Wenn eine Ehe gerettet wird, weil die Menschen sich wieder an Gott ausrichten, dann geschieht ein echtes Wunder. Wenn jemand zum Glauben kommt, der vom Glauben nichts wissen wollte, das ist ein Wunder in Gottes Augen. Oder wenn jemand, der im Sterben liegt, weiß, dass es eine Hoffnung gibt, die über das Ende hinausgeht, der getrost sterben kann, zuversichtlich sterben kann, das ist ein Wunder, ein Zeichen der Liebe. Das ist Gottes unbegreifliches Handeln. Wisst ihr, das Schöne ist, dass Gott kein stoischer Gott ist, der unbeteiligt ist an dem, was geschieht, den jetzt alles kalt lässt und denkt, was interessieren mich die Leute da unten. Im Gegenteil, Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 19, Vers 41 und 42, als er Jesus Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über die Stadt. Warum hat Jesus geweint? Weil er der Stadt sagen muss: der Friede war dir so nahe, warum nur wolltest du ihn nicht haben? Und auch jetzt willst du ihn nicht, sagte Jesus traurig. Jesus, der der Welt Frieden anbietet, Versöhnung anbietet und erleben muss, dass die Welt ihn nicht haben will. Und was macht Jesus? Er sagt nicht: was kümmern die mich, sondern er ist traurig, er ist betroffen, er weint. Jesus lässt das Leid der Menschen nicht einfach an sich vorübergehen, er ist selber betroffen. Und das möchte ich dir mitgeben, egal ob du Jesus kennst oder nicht, dass Jesus dich liebt, dass er Herr deines Lebens sein will, aber dass er dich wirklich liebt, persönlich, intensiv, leidenschaftlich. Den Christen in Thessalonich sagt zum Beispiel Paulus im 2. Thessalonicher Brief: ihr seid von Jesus, dem Herrn, geliebt. Ich finde, das ist eine gute Botschaft, eine hilfreiche Botschaft. Ein 24-jähriger Student, der bekommt nach der Predigt, als er nach vorne zum Beten geht, von dem Pastor, der in diesem Tag Gebetsdienst hat, gesagt: Jonas, wie schön, dass du da bist. Du bist Gottes geliebter Sohn. Und dir will ich sagen, du bist Gottes geliebter Sohn, geliebte Tochter, geliebtes Kind, das vielleicht noch erst sein Sohn oder Tochter werden kann und werden soll. Und er sagt diesem Jonas: Jonas, wenn du Schweres erlebst, wenn dir das Leben mühsam wird, dann erinnere dich immer wieder daran, dass Gott dich von Herzen liebt. Und das Interessante ist, dieser junge Student hat Tränen in den Augen und sagt nur: danke, herzlichen Dank. Und der vierte und letzte Gedanke, den ich dir noch mitgeben möchte, weil er einfach wichtig ist, weil man nicht weiß, wie sich das Ganze entwickelt, ist: Rechne mit der Hoffnung auf das Jenseits, mit der Jenseitshoffnung. Auch das erleben wir jetzt, dass schwierige Zeiten eben ans Eingemachte gehen und dann zeigt sich, ob unser Fundament trägt oder hält. Wer eben dachte, dass er die Kontrolle über sein Leben hat und plötzlich merkt, ich habe die Kontrolle gar nicht, der muss schauen, wie er damit fertig wird. Wer dachte, er hat die Freiheit der Entscheidung, er kann hin, wo er will und jetzt eingesperrt, in Anführungszeichen eingesperrt sein muss, der stellt fest, mein Leben ist nicht so frei, wie ich dachte. Derjenige, der meinte, er braucht niemanden, der ihm hilft, ist jetzt unter Umständen auf Hilfe angewiesen, weil er zu Hause festsitzt. Ich möchte dich fragen, was hast du, wenn alles unter deinen Händen, unter deinen Füßen wegbrechen sollte? Es könnte sein, dass du vollkommen unbeschadet durch diese Krise gehst, durch dieses, das Virus dich nicht betrifft. Es könnte aber auch sein, dass du oder ich jemand sind, die angesteckt werden und entweder schwer krank werden oder das auch gut überstehen. Die Frage ist, was habe ich, was mich trägt? Und egal, ob du jetzt oder später von der Krise betroffen wirst, eins kann ich dir jetzt schon versprechen, damit möchte ich nicht dich demotivieren, aber die Wahrheit sagen, irgendwann wird dich Schweres treffen. Irgendwann wirst du eben davor stehen, wie gehe ich damit um, wenn mein Leben eben nicht so ist, wie ich das gedacht hätte. Und ich möchte dich davor warnen, vor so einem falschen christlichen Bild. Es gibt manche Christen, die meinen, wenn wir Christen sind überhaupt, Gott ist zu gut, um Tragödien in unserem Leben zuzulassen, der will das nicht, der wird zu barmherzig, der wird sich um alle unsere Bedürfnisse kümmern, der sorgt um alles. Weißt du, das klingt schön, aber es ist leider nicht wahr. Schon die Schreiber im Alten Testament haben geschrieben in Prediger 8, auch ich kenne das Sprichwort, wer Gott ernst nimmt, dem geht es gut. Aber wer Unrecht begeht, hat kein Glück. Sein Leben ist kurz und flüchtig wie ein Schatten, weil er Gott nicht ernst nimmt. Und dann schreibt der Prediger zu diesem Sprichwort, doch das ist Unsinn. In der Welt sieht es oft ganz anders aus. Da sind Menschen, die immer das Rechte tun und es ergeht ihnen, wie es Verbrechern ergehen sollte. Und es gibt Verbrecher, denen es so gut geht, als hätten sie immer das Rechte getan. Ich sage jetzt mal einen Satz, der wichtig und richtig ist und auch nötig ist. Das Evangelium des Wohlbefindens hält biblisch einfach nicht stand. Das ist nicht richtig, das wird dich nicht tragen. Das heißt, so traurig es ist, du kannst in deinem Leben, auch wenn du Christ bist, genauso krank werden wie jeder andere Mensch, der nicht Christ ist. Dir kann genauso Schweres passieren wie anderen Menschen. Wir haben kein Versprechen von Gott, dass wir an allem Schlechten, Bösen, Schwierigen vorbeikommen. Jemand hat mal gesagt, Gott kam nicht, um uns zu verwöhnen, sondern um uns zu versöhnen. Der hat ein ganz anderes Ziel für unser Leben. Aber er hat eben auch gesagt, wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir eben eine Hoffnung, die trägt, auch in schweren Zeiten. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Ich habe euch vorhin von Joni Erickson-Thaler berichtet, die also querschnittsgelähmt war, die damit umgehen lernen musste und jetzt ihre Hoffnung durch den Glauben auch Ausdruck geben kann. Und sie haben gesagt, ich habe jetzt Hoffnung auf für die Zukunft. Und sie erklärt das so, die Bibel spricht davon, dass unser Körper im Himmel verklärt sein wird. In meiner Schulzeit konnte ich damit nichts anfangen. Nun weiß ich, dass ich einmal geheilt sein werde. Ich bin nicht darum betrogen worden, ein vollkommener Mensch zu sein. Es verzögert sich nur um 40 oder 50 Jahre. Und Gott ist auch in dieser Zeit bei mir. Aber ich weiß jetzt, was Verklärung bedeutet. Damit ist die Zeit nach meinem Tod gemeint. Dann werde ich wieder auf meinen Füßen sein und tanzen. Das ist ihre Hoffnung. Die Hoffnung bei Gott im Himmel gibt es kein Leid, Schmerz und Tränen mehr. Christen leben von dieser Hoffnung auch auf das ewige Leben. Und ob dich das, was ich gesagt habe, trägt oder nicht trägt, hängt maßgeblich mit davon ab, ob du diese Hoffnung hast, ob du mit Jesus lebst, ob du weißt, ich werde eines Tages im Himmel sein, weil Jesus mein Herr ist und für mich bezahlt hat. Es hängt davon ab, auch wie du die Welt betrachtest. C.S. Lewis, der hat das einmal mit einem Bild beschrieben, er hat mal gesagt, man soll sich eine Gruppe von Menschen vorstellen, die alle im gleichen Gebäude leben. Und dann hat er geschrieben, die Hälfte von diesen Menschen denkt, es sei ein Hotel, Und die andere Hälfte denkt, es sei ein Gefängnis. Und dann habe ich gesagt, diejenigen, die es für ein Hotel halten, werden vielleicht enttäuscht sein, dass das Hotel nicht immer so perfekt funktioniert, wie sie sich das gedacht haben. Diejenigen, die es für ein Gefängnis halten, sind überrascht, wie gut der Laden funktioniert, da es ja eigentlich aus ihrer Sicht nur ein Gefängnis ist. Und dann hat er gesagt, darum entpuppt sich das, was eigentlich eine unangenehme Lehre ist, dass diese Welt hier nur vorläufig ist, hat er gesagt, als Ende, als das, was uns tröstet und stärkt. Und dann hat er diesen Stein gesagt, finde ich schön, Menschen, die diese Welt zu optimistisch sehen, könnten also Pessimisten sein, weil die Welt gar nicht so ist. Und er hat gesagt, und Menschen, die eine ziemlich düstere Sicht von ihr haben, die sagen, das ist nur vorläufig, das Wahre kommt noch, das sind im Grunde Optimisten. Interessanter Gedanke. Was bedeutet das im Klartext? Im Klartext heißt das, man kann endlos darüber streiten, ob Gott unsere Welt auch hätte anders machen können. So ein Schalter zum Drücken und alle Not wäre vorbei. Ich bin überzeugt, Gott hätte das tun können. Es ist aber nicht so, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Letztlich stecken hinter so einer Überlegung die Frage, ob diese Welt die beste aller möglichen Welten ist. Und die Antwort Gottes ist nein. Das ist nicht die beste aller möglichen Welten. Das ist die gefallene Welt. Wir leben nicht in der beste aller Welten. Gott selber ist über den Zustand der Welt nicht erfreut und er sagt im Römerbrief, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung, nach einem Zustand, wo Gott wieder alles in den Ursprungszustand zurückversetzt. Darum läuft Gottes Rettungsprogramm bis heute. Gott ruft bis heute Menschen in seine Nachfolge. Und Christen glauben, das Beste kommt noch. Die Frage ist, ob das auch für dich gilt. Kann ich mich daran festhalten? Die Bibel spricht mal davon, es gibt ein Buch des Lebens. Und da wird gesagt, am Ende der Tage wird dieses Buch erst aufgeschlagen. Und dann ist entscheidend, ob darin dein Name steht oder nicht. Und ob dein Name im Buch des Lebens steht, entscheidet sich einfach, in Anführungszeichen, einfach an dieser Tatsache, ob Jesus dein Herr ist oder nicht. Ob du dich hast von Jesus retten lassen oder es aus eigener Kraft versucht hast. Und Gott sagt, diese Rettung, dass dein Buch im Namen des Lebens steht, das finden wir nur in Jesus. Also ich möchte das nochmal zusammenfassen zum Schluss. Wie können wir also mit diesem Virus, mit der Situation, mit den Ängsten, vielleicht auch mit der Katastrophe, die noch kommt, wir wissen nicht, wie es sich entwickelt, wie kann ich damit umgehen? Zum einen habe ich gesagt, ich möchte dir Mut machen, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Gefühle Gott zu sagen, bei ihm zu klagen. Er ist die beste Adresse. Ich kann dir auch sagen, Gott ist auch der Herzspezialist für dein Herz. Er kann dafür sorgen, dass dein Herz nicht bitter wird. In Jesaja schreibt Jesaja, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, das sagt er über Jesus. Und er hat mich gesandt, Gott hat Jesus gesandt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Und ich möchte dir Mut machen, trotz all der Dinge, die da geschehen, daran festzuhalten, dass Gott dich liebt. Das heißt nicht, das werde ich dir auch nicht versprechen, dass alles gut wird, aber dass er dich liebt und er so zusagt, du bist geliebt. Und wenn du an Jesus glaubst, dass du an dieser Hoffnung festhältst, das Beste kommt noch, das ewige Leben schenkt mir der Vater im Himmel. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen in seinem Namen und viel Kraft und Weisheit, in den kommenden Wochen damit umzugehen. Amen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir für diese Wahrheiten, dass du uns einlädst mit unseren Gedanken, Zweifeln, Emotionen, Gefühlen, das alles bei dir abzuladen. Ich danke dir, dass du damit umgehen kannst, dass du groß genug bist und dich nicht beleidigt fühlst, du kennst unsere Gedanken sowieso, aber es kann uns Frieden bringen und wir müssen es nicht in uns hineinfressen und ich danke dir für diese Möglichkeit. Du hast gesagt, alle eure Sorgen werfet auf mich, denn ich sorge für euch. Das tut gut, Herr. Und ich danke dir, dass du uns auch davor bewahren kannst und dass auch eine Entscheidung, die ich mittreffen muss, ob ich bitter werde oder nicht bitter werde, hilf mir, mich dazu entscheiden, der Bitterkeit keinen Raum in meinem Leben zu geben oder dagegen anzugehen, es nicht einfach hinzunehmen, auch da von dir Hilfe zu erwarten. Herr, du kannst mein Herz heilen und mich da auch gesund machen. Und ich danke dir, Dass auch das andere wahr ist, dass du uns liebst. Deine Kinder, die schon mit dir leben, aber auch alle anderen Menschen, die du in die Kindschaft rufen möchtest. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr, dass es dir nicht egal ist, wie es uns geht. Dass dir auch nicht egal ist, was jetzt so alles geschieht, sondern dass du Interesse daran hast, dass wir ja, als deine Kinder leben und daraus auch unser Leben gestalten aus dieser Verbindung und Beziehung. Und ich danke dir, dass wir als Christen, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie sich das alles entwickelt, wissen dürfen, dass unser Leben in deiner Hand ist und dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dich selber, und dass du uns versprochen hast, dass das Beste noch kommt. Hilf uns daran festzuhalten, das immer wieder in unser Herz zu lassen und davon zu leben. Wir wollen dich loben und preisen und dir von Herzen danken. Amen.